Ich habe in meinem Leben schon mehrere Tote gesehen. Und ich weiß, dass das, was wir da sehen, nicht mehr vergleichbar ist mit der Person, die wir kannten. Da ist nur noch eine Hülle, das Leben, das ist irgendwie, ja, verschwunden. Das Gesicht, das ist eingefallen, der Körper ist kalt, der ist steif. Und ich glaube auch, wenn man das noch nie gesehen hat, dann kann man sich das ganz gut vorstellen. Aber wie wird aus einem lebenden Menschen diese Hülle? Das ist das Thema in dieser Folge, denn wir alle müssen irgendwann gehen und werden noch früher den Moment erleben, in dem jemand stirbt, den wir sehr lieben.
Als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggerissen.
Das war dann wie so ein Schlag ins Gesicht, als einem aufgefallen ist, dass man diese Person jetzt nicht mehr wiedersehen wird.
Meine Welt ist seitdem nicht mehr dieselbe, als hätte man in meinem Leben auf den Pausenknopf gedrückt.
Als würde man selbst ein bisschen sterben. Das ist der Podcast über den Tod und ich bin Lena Semrock, Journalistin. Was passiert in unserem Körper eigentlich, wenn wir sterben? Das frage ich mich und darüber möchte ich heute sprechen mit einer Frau, die sich aus medizinischer Perspektive sehr gut auskennt, mit Feruze Yaka. Feruze Yaka ist Ärztin und leitet eine Palliativstation in einem Krankenhaus und zwar im Mörser-Bethanien-Krankenhaus am Niederrhein in Nordrhein-Westfalen. Hallo, danke, dass du heute Zeit für mich hast.
Ja, sehr gerne.
Neben deiner Arbeit hier auf der Station, das ist ja, glaube ich, gar nicht mal so einfach.
Nein, aber es hält sich im Rahmen. Es, okay. Solange die Arbeit noch Spaß macht, auch wenn das in diesem Setting ist, wenn man den Menschen doch irgendwie helfen kann, dann ist das alles im Rahmen.
Jetzt ist es ja so, dass ich theoretisch im Krankenhaus auch einfach auf einer normalen Station liegen könnte und von Palliativmedizinern betreut werden könnte, wenn mein Zustand zum Beispiel sehr kritisch ist. Also Ärztinnen und Ärzte, die sich besonders auf Sterbende auch spezialisiert haben, das Sterben ja auch erträglicher machen wollen. Und wo ist da jetzt der Unterschied zu einer Palliativstation, die ihr habt?
Die Palliativstation, die gehört natürlich zum Akutkrankenhaus, ist aber nochmal gesondert quasi abgehoben insofern, als dass wir eine Einheit sind, eine Behandlungseinheit, wo einfach viel mehr Manpower da ist, um eben die Menschen, die in dieser letzten Lebensphase eben Beschwerden haben, Symptome haben, besser unterstützen können. Und dazu zählt einfach die ärztliche Begleitung, die pflegerische Begleitung, die spirituelle Begleitung und auch die, wenn es erforderlich ist, eben die psychiatrische Begleitung von diesen Patienten. Wir agieren als Team, das machen wir natürlich auch auf den peripheren Stationen, aber wenn man das gebündelt in einem Ort machen kann, wo es einfach ruhig ist, wo alle wissen, was zu tun ist, wenn es notwendig ist, wenn Symptome da sind, wie man die eben gut beherrscht, dann ist das natürlich nochmal eine andere Hausnummer, als in einem Zimmer zu liegen, zu dritt oder zu zweit, wo noch andere Patienten, die zum Beispiel eben keine Erkrankung haben oder keine nicht heilbare Erkrankung. Also es ist schon anders auf einer Palliativstation.
Ich bin hier eben auch ja reingekommen und es ist alles doch sehr neu. Eure Station gibt's noch nicht lange. Hab mir auch sagen lassen, es ist schon auch ein bisschen anders als der Rest des Krankenhauses. Wir haben einen sehr schönen Boden hier. Es ist alles modern und neu eingerichtet. Ist das auch etwas, was ihr so ein bisschen ja vermitteln wollt, was den Patienten vielleicht auch irgendwie etwas mehr gibt, dass sie sich wohler fühlen, mehr vielleicht wie zu Hause?
Ja, tatsächlich ist das so. Wir haben noch nicht alles komplett, aber Ziel ist es natürlich, das so wohnlich wie möglich zu machen, nicht nur für die betroffenen Patienten, sondern auch für Angehörige oder Zugehörige, Freunde und andere, die den Patienten halt auch hier mit begleiten, dass die ein Stück weit das Gefühl haben, sie sind jetzt nicht in einem Krankenhaus und sie liegen jetzt nicht in einem Krankenbett und werden da irgendwie behandelt. Das ist tatsächlich auch unter anderem das Ziel der Palliativbegleitung. Es soll so wohnlich wie möglich und so gut wie möglich gestaltet werden, dieser Übergang quasi. Mhm.
Welche Kriterien müssen die Menschen denn erfüllen, wenn man das so sagen kann, um eben auf die Palliativstation zu kommen? Also ist das wirklich dann die Diagnose unheilbare Krankheit austherapiert?
nicht zwingend austherapiert, aber tatsächlich unheilbare Erkrankung. Das ist quasi die Überschrift. Das ist der Trigger, sage ich jetzt mal. Und es können auch Patienten zu uns kommen und kommen auch, die unheilbar krank sind, aber zum Beispiel noch in der Chemotherapie sind, die aber gerade halt in einer schwierigen Situation sind, Beschwerden haben, Schmerzen haben, Luftnot haben. Da gucken wir natürlich, dass wir diese Beschwerden so gut es geht eben in den Griff bekommen, den Patienten so weit zu stabilisieren, mit dem Ziel, dass die Patienten dann auch vielleicht wieder nach Hause gehen können. Der palliativmedizinische Gedanke ist ja eben nicht nur die Sterbebegleitung selber, sondern eben eine Stabilisierung des Patienten oder eine Verbesserung dessen Symptome, nicht spezifisch der Erkrankung, sondern eben Ziel ist, die Symptome gut zu beherrschen, damit die trotzdem eine gute Lebensqualität haben.
Also dann kann es nochmal weitergehen nach Hause oder zum Beispiel in ein Hospiz?
Zum Beispiel.
Okay.
Oder aber in eine Pflegeeinrichtung. Wenn wir jetzt sagen, der Patient kommt nach Chemotherapie, dem geht's schlecht. So schlecht, dass er palliativmedizinische Unterstützung braucht, weil er viele Symptome auf einmal hat. Also er hat zum Beispiel eine körperliche Schwäche, hat Luftnot und hat noch Schmerzen. Und all das und auch der normale stationäre Bereich ist jetzt kein Setting für den Patienten, wo er sich wohlfühlt, wo wir denken, okay, das ist jetzt alles auf einmal. Wir nehmen den auf die Palliativstation, versuchen die Symptome zu behandeln. Wenn dann noch zusätzlich dazu kommt, dass die Familie sagt, auch nach Hause kann es nicht gehen, dann kann man schon schauen, dass wir ihn zum Beispiel mit einer Kurzzeitpflege von hier aus entlassen, stabilisiert oder gebessert wegen seiner Beschwerden. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man ihn mit einer spezialisierten ambulanten Palliativversorgung entlässt. Das ist dann ambulant ein Palliativteam, so wie wir hier im Haus haben, der den Patienten dann versorgt und umsorgt, dann auch in der Pflegeeinrichtung.
Kann man so durchschnittlich sagen, wie lange die Menschen sich auf einer Palliativstation befinden im Schnitt?
Im Schnitt würde ich sagen, wenn die natürlich schnell gut stabilisiert werden können, dann kann das eine Woche. Die meisten brauchen, denke ich, schon so 14, 15 Tage, bis sie stabilisiert sind.
Was kommt denn häufiger vor, dass Menschen wirklich stabilisiert werden oder dass sie hier sterben?
Ich würde sagen 50-50, ne? Also 50%, so ist das, das ist die Erfahrung, verlassen die Palliativstation lebend und 50% verbleiben dann hier bei uns.
Ganz oft ist ja jetzt der Begriff Chemotherapie gefallen. Ist Krebs auch so die häufigste Erkrankung, die ihr hier habt auf der Palliativstation?
Ja. Nicht nur, wir haben tatsächlich auch andere Patienten mit unheilbarer Erkrankung. Dazu zählt zum Beispiel auch die chronische obstruktive Lungenerkrankung, die COPD, so wie die im Volksmund, eine terminale Herzinsuffizienz, das heißt, das Herz pumpt einfach nicht ausreichend. Der Patient hat darüber zum Beispiel Luftnot. Und da ist auch für uns der Ansatz zu gucken, okay, wie können wir diese Luftnot so gut in den Griff bekommen? Und das nicht nur medikamentös, sondern mit allen anderen Maßnahmen, die wir hier auch anbieten können.
Mhm. Und sind es dann wirklich Menschen im Alter von bis, die ihr hier auf der Station betreut?
Also es gibt jüngere Patienten. Den jüngsten Patienten, den wir hier hatten, er war 41 Jahre alt, war auch an Krebs erkrankt. Und die ältesten Patienten, ich sag mal, das fängt dann so bei 80 aufwärts an.
Mhm. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon so bei dem Thema, über das ich gerne hauptsächlich mit dir sprechen möchte, über die Abläufe im Körper von Menschen, die eben im Sterben liegen. Jetzt ist es wahrscheinlich ja so, dass natürlich jede Symptomatik individuell betrachtet wird. Also liegt da ein Mensch mit Krebserkrankung, mit einer aussichtslosen Lungenentzündung, einem schwachen Herz. Aber irgendwie ist ja immer klar, okay, dieser Mensch wird nicht mehr lange leben, wenn man sieht, okay, den können wir vielleicht nicht stabilisieren. Gibt es denn da irgendwie Gemeinsamkeiten insgesamt, dass man sagen kann, okay, an diesen Anzeichen erkennt man, es wird nicht mehr lange dauern?
Häufig ist das so, dass die sogenannte Sterbephase mit bestimmten Symptomen einhergeht. Der Patient oder der Mensch, sage ich jetzt mal, der ist dann meistens sehr in sich gekehrt, wendet sich eigentlich auch viel von der Umgebung ab, mag nicht mehr essen und trinken. und die Atmung verändert sich im Verlauf. Also es ist schon, es gibt einige Anzeichen, die darauf hindeuten, dass der Sterbeprozess begonnen hat, unter anderem die, die ich gerade genannt habe.
Bei meiner Oma zum Beispiel war es so, die lag noch kurz im Hospiz und sie hat dann irgendwann angefangen, immer so in die Luft zu greifen. Ich war letzte Woche jetzt auch im Hospiz für eine Folge und habe danach gefragt, ob die wissen, woran das liegt oder ob die das auch beobachten. Und sie sagten, ja, das sehen wir auch häufig, aber keine Ahnung, warum das so ist. Weißt du, warum das so ist, dass Sterbende in die Luft greifen?
Nee, also ich wüsste jetzt medizinisch nicht, warum das so ist.
Okay.
Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass auch die Hirnleistung einfach auch wirklich runterfährt und dass das durchaus auch unwillkürliche Bewegungen sind. Gar nicht mal so dieses spirituelle nach oben greifen, das glaube ich nicht. Es sind sehr viel auch Menschen, die auf einmal tote Angehörige sehen und oder sagen, der war jetzt hier oder so. Und das sind halt auch so Anzeichen oder Aktionen, die der Mensch dann hat. Da gibt es, glaube ich, medizinisch keinen richtigen Grund.
Was mir jetzt persönlich so aus Filmen und Serien im Kopf ist, ist natürlich dieses Piepen. Also ne, piep, piep, piep und dann ein sehr langgezogenes Piepen. Piep, wenn dann ein Patient verstirbt. Also der Herzschlag, der da ja, glaube ich, überwacht wird, würde ich jetzt sagen. Ja, das ist ja hier euer Überwachungsmonitor oder auch Vitaldatenmonitor, den es eben auf den Patientenzimmern gibt. Die sind ja verkabelt und da werden ganz viele Werte überwacht. Ich glaube, Sauerstoffsättigung ist ja noch dabei. Kannst du mir das erklären, wie genau das funktioniert?
Klar, aber eins möchte ich dazu sagen. Also wir monitoren die Patienten hier nicht in der Form, wie du gerade erzählst.
Okay.
Das passiert häufig auf der Intensivstation, dass der Puls und der Blutdruck und sowas überwacht wird oder auf einer Überwachungseinheit. Wir messen natürlich Vitalwerte und gucken auch nach dem Puls, aber machen keine kontinuierliche Überwachung, so wie du jetzt gerade von Filmen berichtet hast.
Ah, okay, ja. Das ist ja spannend zu wissen. Also ihr geht dann zwischendurch einfach nur aufs Zimmer und schließt dann Patienten an und überwacht und nehmt das dann wieder ab. Und
genau, aber das passiert auch in einem normalen Tagesgeschäft in jeder Abteilung. Mhm. Da werden Vitalparameter gemessen, erfasst, aber nicht durchgehend. Ne? Mhm. Das machen wir nicht.
Ne? Okay. Welche Werte sind denn da wichtig?
Die Herzfrequenz, das, was du mit Piep, Piep, Piep meintest, ne? Das ist einfach der Puls, der gemonitort wird. Und eben der Blutdruck und eben die Sauerstoffsättigung. Das sind so die drei Parameter, die wir hier unter anderem auch messen.
Und was verändert sich zuerst, wenn es zum Beispiel aufs Sterben zugeht? Also ich glaube, Sauerstoffsättigung ist ja immer so ein sehr wichtiges Kennzeichen, oder?
Ja, die kann abfallen, wenn vor allem Patienten da sind, die eine Lungenerkrankung haben, zum Beispiel eine COPD oder eben ein Lungenkarzinom. Das kann man natürlich immer versuchen auszugleichen, indem man Sauerstoff gibt. Aber im Sterbeprozess kann der Sauerstoff auch stören. Deshalb, vor allem wenn es keinen Grund dazu gibt, dass man den gibt. Ich sag mal so, das, was als erstes auffällt, ist, dass die Herzfrequenz einfach langsamer wird, quasi kurz vor dem Versterben der Menschen. Der Puls wird einfach langsamer und der Blutdruck fällt ab. Der ganze Organismus wird quasi einmal runtergefahren, genauso der Stoffwechsel, der auch runtergefahren wird.
Und wie zeitnah vor dem Tod passiert sowas?
Meinst du in Minuten?
Ja, Minuten, Stunden, ich weiß es nicht. Ich habe da überhaupt kein Bild von.
Also das kann relativ rasch gehen, aber meistens ist das ein schleichender Prozess. Ne? Es kommt dann irgendwann mal der Punkt, wo es dann relativ rasch dann zu Ende geht. Ne? Und dann eben der Puls abfällt, der Blutdruck dann auch nicht mehr messbar ist.
Und wenn ihr dann seht, dass zum Beispiel eben ja der Puls so abfällt, dann würdet ihr auch noch die Angehörigen dann informieren oder ist das schon früher?
Das machen wir schon im Vorfeld. Ja? Wenn tatsächlich sich aus Erfahrung einfach oder intuitiv, sage ich jetzt mal, da was abzeichnet, wo wir denken, okay, aber jetzt müssen wir die Angehörigen anrufen, weil jetzt hat sich der Patient doch sehr verschlechtert. Also es muss nicht immer unbedingt an den Vitalwerten ausgemacht werden, um zu sehen, dass jemand doch jetzt relativ bald versterben wird, sondern es ist einfach gewisse Zeichen. Die Gesichtsmuskulatur fällt ein. Wir sagen, die Patienten entwickeln so eine Blässe, dieses Dreieck, oder die kriegen so eine spitze Nase. Phase, wenn das alles so markant ist und intuitiv da schon zu sehen ist, dass da unmittelbar der Tod kommt, dann rufen wir die Angehörigen natürlich zeitnah an und wir kommunizieren das natürlich auch im Vorfeld mit den Angehörigen, wenn wir da einen Trend sehen. Also es ist immer im Fluss auch der Informationsaustausch zwischen uns und der Familie.
Hast du das Gefühl, dass die Patienten, die hier auf der Station liegen, vor dem Sterben Angst haben?
Es gibt einige, die das sagen, dass die Angst haben. Und die wir dann natürlich auf allen Ebenen, spirituell, seelsorgerisch, psychisch, medikamentös auch unterstützen, um die Angst dann eben zu durchbrechen. Manchmal gelingt uns das, manchmal gelingt das eben nicht, weil einfach da noch ganz viel in dem Menschen arbeitet. Der hat noch ganz viel unabgeschlossene Gedankengänge und das, was er tun will. Und dann macht das natürlich ein bisschen schwieriger. Und es gibt einige, die komplett abgeschlossen haben und sagen, ich weiß, ich habe mein Leben gelebt. Es ist so, ich habe keine Angst vorm Sterben. Und das ist dann auch tatsächlich so. Und es gibt welche, die eben nichts sagen. Bei denen merkt man das einfach an gewissen Worten, die die angewandt haben oder an dem Verhalten einfach. Ne? Angst gehört halt auch mit zur Sterbephase. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man das behandeln kann.
Du hast jetzt gerade auch über medikamentöse Behandlung gesprochen. Ich glaube, das ist halt auch für viele ein Thema, dass sie Angst haben, Schmerzen zu haben, wenn sie sterben. Was kann man da machen? Was wendet ihr an für Medikamente im Standardrepertoire, sage ich jetzt einfach mal?
Also Schmerzen und Luftnot. Luftnot insofern auch, dass die Menschen sagen, ich habe Angst zu ersticken. Mhm. Und da ist einmal ganz wichtig, ein gutes Gespräch mit dem Patienten. Ein Stück weit auch ein Versprechen, was man dem Patienten gibt. Zu sagen, sie müssen keine Angst vorm Ersticken haben oder keine Angst vor Schmerzen haben. Wir helfen ihnen. Das tun wir, indem wir zum Beispiel einfach Opiate einsetzen, also Morphin in dem Fall. Da gibt es ja unterschiedliche Präparate. Hauptsächlich ist das Morphin, was wir einsetzen. Das können wir applizieren, entweder als Tablette oder in der Sterbephase dann, wenn Symptome wie Angst, wie Schmerzen, wie Luftnot einfach sehr markant sind, dann über eine Dauerinfusion. Damit der Patient einfach oder der Mensch gute Kontrolle über seine Symptome erfährt.
Ich habe ja zu Anfang schon so ein paar Dinge beschrieben, die ich auch von Verstorbenen kenne. Also dieser steife Körper, die kühle Haut, das eingefallene Gesicht. Also dass der Körper irgendwie nur noch eine Hülle ist und irgendwas fehlt. Ich glaube persönlich schon, dass es sowas gibt wie eine Seele. Es gibt ja Filme und Serien, da geistert diese Annahme umher, dass die Seele 21 Gramm wiegt. Kurzer Hintergrund einfach nochmal dazu erklärt. Die Theorie bezieht sich auf ein Experiment. US-amerikanischer Arzt Duncan McDougall, der hat das 1902 gemacht und wollte da beweisen, dass die Seele messbar ist, hat 6 sterbende Menschen gewogen in dem Moment des Sterbens und hat dann eben die Gewichtsdifferenz festgestellt zwischen 8 und 35 Gramm, im Schnitt 21 Gramm. Für ihn war das dann der Beweis, der Mensch hat eine Seele, die in dem Moment verschwindet. Er hat das dann ja später nochmal wiederholt, auch mit Hunden, habe ich gelesen, und hat das da nicht festgestellt, hat dann gefolgert, dass Hunde keine Seele haben. Jetzt kann man ja das Experiment vielleicht auch abtun. Was hältst du als Wissenschaftlerin davon, als Medizinerin?
Ich glaube nicht, dass die Seele was also Substanzielles ist, sondern was anderes, was ich jetzt wissenschaftlich überhaupt gar nicht erklären kann. Aber ich glaube auch nicht, dass man die wiegen kann, um ehrlich zu sein. Das muss einfach nur ein Zufall gewesen sein, warum das so ist. Aber wissenschaftlich gibt's da wenig, sag ich jetzt mal. Sie können halt den Tod nicht beforschen. Es geht einfach nicht. Sie können einen Sterbenden oder Verstorbenen einfach nicht befragen, was passiert
leider
mit dir. Ja,
das wäre so spannend.
Ist natürlich schön. Es gibt ja ganz viele Berichte von Nahtoderlebnissen, ja, wo eben auch sowas dann berichtet wird. Aber es ist halt nur Nahtod, sag ich jetzt mal. Ob das auch wirklich so ist, weiß keiner von uns. Also wissenschaftlich schwierig, da irgendwie ein Statement zu geben. Aber ich glaube nicht, dass die Seele was Substanzielles ist.
Aber du glaubst, dass es sie gibt?
Doch, das glaube ich schon.
Okay. Also dann jetzt wieder zurück zum Körperlichen. Jetzt hört man ja oft davon, dass der Körper sich entleert durch den eintretenden Tod. Ist das immer der Fall?
Inwiefern entleert?
Ausscheidungen?
Nein, das ist tatsächlich nicht immer der Fall. Es gibt Patienten, die quasi dann nach dem Versterben noch Stuhlgang haben oder quasi erbrechen. Das gibt es schon mal, aber es ist nicht gang und gäbe bei jedem.
Okay, wenn wir uns den natürlichen Tod jetzt ansehen, was passiert in den letzten Minuten und wie geht's dann weiter mit der, sag ich jetzt einfach mal, Leichenstarre? Wann tritt die ein? Wann wird man kalt? Also kann das mal so ein bisschen durchgehen?
Und was passiert in den letzten Minuten? Hatten wir ja gerade schon gesprochen, der Puls wird weniger, das Herz schlägt irgendwann mal nicht mehr. Als erstes funktioniert der Motor einfach nicht, das Herz, und dann fangen natürlich auch alle anderen Organe an, nicht mehr zu funktionieren. Das, was am längsten quasi noch lebt, sage ich jetzt mal, oder funktioniert, ist die Haut. Die kann bis zu 2 Tagen quasi noch funktionieren, und die Leber und alle anderen Organe fangen schon an, nach 2-3 Stunden schon nicht mehr ihre Funktion zu erfüllen.
Mhm. Wie lange ist der Körper denn warm?
Das ist ganz unterschiedlich, weil einige Menschen haben schon während, bevor sie tot sind, schon kalte Extremitäten, weil der Körper einfach zentralisiert, so nennen wir das. Also die hauptwichtigen Organe, die werden dann noch weiter durchblutet, die Extremitäten eben nicht mehr. Es wird alles zentral. Und das kann man schwer sagen, wann der kalt wird, um ehrlich zu sein.
Und auch wann der starr wird?
Starr, da gibt's natürlich Vorgaben. Wir müssen ja immer, wenn wir einen Totenschein ausfüllen, immer auf die sicheren Todeszeichen achten. Und das ist halt nun mal eben die Totenstarre. Die beginnt im Kiefer relativ zügig auch, ne? Mhm. Ist dann in so 3 bis 4 Stunden komplett ausgebildet, die Totenstarre so gesehen. Mhm. Und dann gibt es weitere Todeszeichen, sichere Todeszeichen, das sind eben die toten Flecken.
So Einblutungen.
So, das sind Einblutungen, die dann in den abliegenden Körperpartien eben zu sehen sind. Die kann man auch nicht wegdrücken. Mhm. Und das sind unter anderem auch sichere Todeszeichen.
Und irgendwann werden ja auch, also das habe ich zumindest schon mal gesehen, so die Fingerspitzen blau dann, ne?
Ja, unter anderem, die können aber auch schon bei gerade dem Tod auch sein, wenn die zum Beispiel eben ein hypoxisches Problem haben, also wenn der Sauerstoffgehalt schon per se schlecht ist beim Sterbenden.
Okay, jetzt haben wir ja gerade über den Totenschein auch gesprochen. Ich hatte jetzt ja die naive Vorstellung, dass ihr die Patienten hier durchgehend überwacht, also direkt mitbekommt, wenn die Patienten versterben. Tut ihr ja nicht. Also kann das ja auch durchaus mal vorkommen, dass ihr dann ins Zimmer kommt und der Patient schon verstorben ist. Wie genau könnt ihr denn dann sagen, das ist jetzt x Stunden her? Also kann man das sehr genau sagen oder könnt ihr wirklich nur entspannen reden?
Also das macht ja sonst immer der Rechtsmediziner, ne? Wenn wir den Patienten tot aufgefunden haben, dann ist das für uns der Todeszeitpunkt.
Okay.
Und das ist das, was auch auf den Totenschein raufkommt. Man kann natürlich anhand der Todeszeichen, der sicheren Todeszeichen ungefähr erahnen, ob wie lange der Tod jetzt auch und dann her ist, wenn zum Beispiel Totenflecken schon da sind, ne? Oder eben die Leichenstarre schon da ist, im Kiefer ausgebildet ist. Auch da kann man ungefähr erahnen, wann der Tod eingetreten ist. Und häufig ist das ja so, dass der Nachtdienst ja regelmäßig Rundgänge macht, und wenn der Patient zum Zeit X noch lebend war und beim nächsten Rundgang in 2 Stunden tot ist, dann wird das so die Zeitspanne einfach sein.
Also auf dem Totenschein steht tatsächlich nur drauf, zuletzt lebend gesehen, und dann der Todeszeitpunkt, wann er tot gefunden
worden
ist.
Das muss man gar nicht so differenzieren. Das heißt, die Schwester ist ins Zimmer gegangen, hat den Patienten dann zu dem Zeitpunkt tot aufgefunden. Und das ist dann quasi die Zeit, die man in den Totenschein dann einträgt. Ne?
Ah, okay.
Weil wenn das natürlich ein unsicherer Tod wäre und man nicht wüsste, was ist jetzt die Todesursache, dann müsste man natürlich das Ganze anders aufziehen, die Kriminalpolizei holen. Aber auf einer Palliativstation ist das nicht das Ziel, weil in den meisten aller Fällen wissen wir, warum die Patienten verstorben sind, auf dem Boden der unheilbaren Erkrankung
einfach. Ja, okay, das ist logisch, ja. Wie war es denn für dich? Ich denke mal, das war dann irgendwann im Studium, so das erste Mal mit Verstorbenen zu arbeiten oder eben an Leichen. Ist das komisch? Hattest du da Berührungsängste?
Nein, hatte ich nicht. Es war komisch, das erste Mal, als ich in dem präpariert. Ich muss so schmunzeln, weil ich noch gestern daran gedacht habe,
ja?
Tatsächlich. Warum, weiß ich nicht. Manchmal kommen einfach diese Bilder. Also das erste Mal, als ich in dem Präpariersaal war, ich glaube, so ist es den meisten Kollegen ergangen, erstmal dieser stechende Formalingeruch, ne, den kriegen sie auch nie in ihrem Leben aus der Nase und aus ihren Erinnerungen.
Also das ist ja diese Formaldehydlösung, die Fäulnis des Körpers verhindern soll. Wie riecht das?
Das ist so stechend, irgendwas zwischen Essig und... Ja, einfach künstlich.
Mhm.
Ja, also ich kann es gar nicht benennen, aber es ist tatsächlich ein unangenehmer Geruch. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Und das sind ja 6 Monate Ausbildung in dem Anatomiekurs. Und naja, man ist natürlich erstmal, hat natürlich heiden Respekt vor diesem Menschen, der da liegt, der seinen Körper dafür gespendet hat, dass man eben da lernen darf. Und es ist auch ein Stück weit Ehrfurcht, was komischerweise nach einer gewissen Zeit mit der Arbeit an dem Leichnam sehr auflockert. Den Respekt haben sie, aber sie unterhalten sich auch ganz normal. Und am Ende der 6 Monate haben wir dann alle gemeinsam die Leichname quasi in einem Gottesdienst dann auch auf den Friedhof gebracht und begraben. Und was hat das mit mir gemacht? Mit mir hat das gemacht, ich habe den ersten Monat im Studium kein Fleisch mehr gegessen, weil das einfach, wenn sie da an der Muskulatur schneiden und dann Fleisch schneiden, habe ich das damit immer assoziiert. Ich habe einen ganz lieben Vater, der das gemerkt hat, ihm das sofort aufgefallen ist und der mir dann gesagt hat, so, was passiert mit dir eigentlich, komm mal her. Und ich musste dann tatsächlich, oder ich musste nicht, ich durfte, jeden Tag, wenn ich nach Hause gekommen bin, meinem Vater einfach erzählen, was ich gemacht habe. Und wie ich finde, hat mir das unheimlich geholfen, das zu verarbeiten.
Das glaube ich.
Und mein Vater hat sich das auch immer angehört. Mein Vater kommt aus ganz normalen Arbeitsverhältnissen, ist nicht studiert. Und dann sitzen sie da und erzählen ihm, was sie da gerade an dem Leichnam machen. Und er hat sich das immer angehört. Einmal hat er sein Gesicht verzogen, das weiß ich. Hat er einmal gemacht, aber das war auch das einzige Mal. Und diese ganzen 6 Monate habe ich ihm das einfach jeden Tag erzählt. Ich bin ihm da sehr dankbar drüber, dass ich das durfte. Ich hab dann auch danach angefangen, wieder Fleisch zu essen.
Ja.
Es ist eine Assoziation, die man da hat. Es gab tatsächlich Kollegen, die das Studium abbrechen mussten, weil die damit nicht umgehen konnten.
Mhm.
Also viele auch, die im Präpariersaal kollabiert sind und dann auch nicht mehr wieder reingekommen sind.
Ui.
Das gibt es.
Ja. Ja, und ich glaube, reden hilft ganz ungemein.
Ja.
Also gerade in dem Job auch jetzt wahrscheinlich weiterhin. Warum hast du dich dann für die Arbeit auf der Palliativstation entschieden, mit Sterbenden auch zu arbeiten? Das ist, glaube ich, wirklich nicht einfach.
Ist es nicht, aber es ist in irgendeiner Art und Weise schon, weil ich finde, das gibt einem auch was, wenn man einfach da ist und reden kann, den Menschen helfen kann. Und man kriegt ja auch was zurück. Das ist nicht immer substanziell, was man zurückbekommt, sondern einfach dieses Dankeschön. Das ist 1000-mal mehr wert, als wenn ich jetzt eine Herzkatheteruntersuchung mache und den Patienten Stent einlege. Von daher, also ich mache das sehr gerne. Es gibt natürlich Situationen, die auch mich überfordern, aber da ist tatsächlich ein Gespräch auch im Team, was wir auch regelmäßig machen, wenn uns Situationen einfach belasten, dass wir uns austauschen, aber auch eine gute Supervision von jemand anderem, der gar nicht mit zum Team gehört, ist natürlich sehr wichtig in der Situation.
Welche Situationen sind denn besonders schwierig?
Das war zum Beispiel dieser junge Patient, von dem ich gesprochen habe, der 41 Jahre alt an Krebs erkrankt und so erkrankt, dass man da nichts mehr tun konnte. Und er hat sich tatsächlich sehr verschlechtert. Und er hatte 2 kleine Kinder und die Kinder haben das nicht verstanden oder die Ehefrau war überfordert. Also das sind Situationen, ich will jetzt nicht sagen, dass die Ältere nicht beeindrucken in dieser Phase, aber es ist nochmal anders, wenn jemand Junges oder vielleicht auch Gleichaltriges dann auch verstirbt in der Situation. Es sind aber auch andere Situationen, andere Familienverhältnisse, die einfach einem auch nahe gehen können. Und ich wäre sehr bestützt, wenn das hier eines der Teammitglieder, wenn es dem nicht nahe gehen würde, weil dann ist man nicht richtig hier im Job. Ne? Das ist so. Aber es sind manchmal Patienten, die man auch mit nach Hause einfach auch nimmt. Das ist so. Aber man muss eben tatsächlich das in einem gesunden Maß machen und dann auch ablegen können. Das ist so.
Das wollte ich tatsächlich auch fragen, wie das so ist, wenn man das Krankenhaus dann verlässt. Man zieht den Kittel aus und kann man dann die Arbeit sein lassen? Nein, man nimmt auch mal was mit. Ja.
Also die Maschinerie läuft immer noch weiter, weil man hinterfragt natürlich auch sein Tun dann auch. So, habe ich das richtig gemacht oder hätte ich das anders gemacht und. Aber irgendwann, wenn man dann zu Hause ist, wenn ich bei meinem Mann bin und dann hört,
kann man auch abschalten.
Muss es auch aufhören, weil alles andere ist dann nicht mehr gesund.
Mhm. Und gehört das dann auch zu eurer wöchentlichen oder täglichen Routine, dass so Gespräche dann stattfinden oder dieser Austausch? Oder ist das einfach eher so nebenbei? Oder hat man wirklich so einen Plan? Einmal in der Woche kommen wir zusammen und sprechen über das, was passiert ist.
Also es ist vorgegeben, dass wir einmal pro Quartal eine Supervision und dann natürlich, wenn es erforderlich ist. Und wir sind natürlich immer im Austausch hier mit den Schwestern, wenn es halt so schwierige Situationen gibt, dass man jetzt sagt, oh, jetzt müssen wir einmal darüber reden. Oder jemand klopft an meine Tür und sagt, ich muss mal jetzt mit dir darüber reden. Mhm. Austausch ist immer da, auch wenn es Problempatienten gibt, die zum Beispiel eine schwierige Schmerzeinstellung haben, wo das Team dann mit gewissen Sachen dann auch unzufrieden ist, wo man das ganz offen kommuniziert und dann auch gemeinsam eine Lösung findet.
Was ich mir am allerschwierigsten an deinem Job vorstelle, ist ehrlich gesagt so diese Kontakt, die Kommunikation zu den Angehörigen, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Also man kann ja in dieser Situation einfach nicht das Richtige sagen. Oder kann man das Richtige sagen?
Man kann es einmal objektiv formulieren, so wie man das eben als Mediziner oder Arzt sieht, dass eben der Sterbeprozess jetzt begonnen hat. Und ja, richtig trösten kann man auch nicht. Man kann einfach nur da sein. Und das ist das, was wir dann auch immer sagen oder ich. Bitte melden Sie sich, wenn Sie was brauchen oder beim Rausgehen aus dem Zimmer. Brauchen Sie irgendwas? Können wir jetzt akut was tun? Und dann aber auch vielleicht in regelmäßigen Abständen einfach reinzugehen und zu gucken, okay, brauchen Sie was? Oder einfach mal einen Kaffee vorbeibringen. Das machen die Schwestern und fragen dann halt auch immer nach. Ne? Oder auch wenn es nur einfach ein Gespräch ist. Wir haben eine Patientin hier gehabt, auch eine junge Frau, 49 Jahre alt, die aus der Ukraine geflüchtet ist und dort schon an Krebs erkrankt war, die wenig Deutsch sprach, aber Englisch. Also wir haben es dann irgendwann mal auf Englisch dann gut zusammen hinbekommen. In dieser Sterbephase hat sie dann auch nicht mehr so gut das Englische beherrscht. Dann hat sie auch viel Ukrainisch gesprochen. Dann ist ihre Schwester aus der Ukraine hierher gekommen und die sprach wirklich noch Deutsch, noch Englisch. Und da können sie nicht. Sie wollen sie trösten, geht nicht. Und wie sie verstorben war, saß die Schwester da ganz alleine in einem Beistellbett und ich konnte ihr nichts Tröstendes sagen. Das ist ja so ein Bedürfnis, ne? Man will ja immer. Ich habe mich dann einfach zu ihr hingesetzt, habe sie umarmt, dann hat sie geweint. Und also manchmal muss es dann gestikulierend einfach auch sein. Ne? Das ist so.
Aber wie schön, dass ihr Zeit für sowas habt. Es ist ja auch nicht immer gewöhnlich im Krankenhaus, dass man auch Zeit hat, sich mal hinzusetzen. Und zu sagen, das tut mir leid, tröstende Worte zu geben oder auch mal zu umarmen.
Das ist tatsächlich das Besondere an der Palliativmedizin und an der palliativmedizinischen Begleitung, dass man sich einfach die Zeit nehmen muss und auch den Betroffenen und auch den Angehörigen das auch zeigt, indem man nicht steht zum Beispiel bei der Visite, sondern sich einfach setzt und sagt, ich habe Zeit, ich höre dir zu. Und das wäre sehr bedauerlich, wenn man das nicht so machen würde. Das ist auch nicht das Ziel der Palliativstation. Wir mussten einige Schwestern tatsächlich hier zum Entschleunigen anhalten, weil natürlich einige schon in diesem ganzen Routinebetrieb waren. Aber das haben die relativ schnell hinbekommen, das Entschleunigen und einfach auf die Menschen zugehen und sagen, okay, brauchen Sie was? Das können wir machen und auch Sachen einfach erklären, die man macht. Das ist für die, die in der Situation sind, Gold wert, ne?
Das sind so kleine Gesten, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte, sich hinzusetzen. Was das aber in der Wirkung für einen Unterschied macht, denkt man vorher gar nicht drüber nach.
Also in der Kommunikation sowieso.
Ja.
Das wäre ja anders, wenn ich jetzt stehen würde, als wenn wir jetzt quasi Angesicht an Angesicht eben miteinander sprechen. Mhm. Und das gibt viel. Auch das macht eine Kommunikation auch leichter, ne, wenn man einfach auf Augenhöhe miteinander spricht.
Was macht denn diese ganze Arbeit hier, immer wieder in Berührung zu kommen mit Sterbenden, mit dem Thema Tod, mit deinem Leben?
Mit meinem Leben. Ja, ich versuche natürlich jeden Moment, den ich habe, doch anders zu gestalten und sinnlicher zu gestalten, weil einfach die Gewissheit einfach da ist, dass wir alle irgendwann mal sterben werden. Wir werden nicht hier ein Standbein auf dieser Welt haben. Und es ist tatsächlich so, dass man auch ein Stück weit dann, wenn man dem Sterbenden halt begleitet, auch ein Stück weit geerdet wird. Ne? Also vielleicht nicht mehr alles so ernst zu nehmen, nicht mehr seine Prioritäten so unbedingt durchgeboxt zu bekommen. Das macht schon viel mit einem, aber man erwischt sich halt auch immer wieder dann in dieser ganzen Routineschleife. Ne? Dann, in die kommt man ja rein. Ne? Aber es macht schon einiges mit einem und man versucht natürlich sein Leben doch ein bisschen anders zu strukturieren und zu gestalten, vor allem das, was außerhalb des Krankenhauses da ist.
Hast du denn persönlich Angst vor dem Tod?
Ich habe vor 2-3 Wochen mit meiner Schwiegermutter darüber gesprochen. Meine Schwiegermutter ist 85 und sie hat sehr viel Angst vor dem Tod. Und ich habe ihr dann gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich denke, dass ich gut abschließend von dieser Welt gehen kann. Und ich weiß, dass, wenn ich Hilfe brauche, auch dann Hilfe bekomme, wenn ich in so einer schweren Situation, wie die Patienten hier bei uns auf der Palliativstation sind. Das hoffe ich sehr, dass es immer Menschen so wie unser Team hier geben wird, die die Menschen eben unterstützen. Daran glaube ich einfach. Ne? Aber Angst habe ich nicht, nein.
Das ist ein schönes Statement zum Schluss. Dankeschön, Firuze Yaka, für das Gespräch, Leiterin einer Palliativstation. Schön, dass ich heute hier bei euch sein durfte.
Ja, vielen Dank, dass wir uns austauschen durften.
Ich habe mega viel mitgenommen, auf jeden Fall. Viel gelernt. Dankeschön.
Gerne.
Okay, Zeit für ein Fazit. Also mein erster Gedanke ist, krass, auch im Krankenhaus ist nicht immer alles schlecht. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wie oft hört man bitte, dass Ärztinnen und Ärzte, ja auch das ganze Personal, einfach einen massiven Druck hat und deswegen gar keine Zeit, sich vernünftig und würdevoll zu kümmern um die Patienten und Patientinnen. Und ich denke, da wird auch viel dran sein, wenn auch eben gar nicht böswillig, sondern einfach aufgrund des Systems. Und gerade da fand ich es super schön zu sehen, dass, wenn es wirklich drauf ankommt, also wenn Menschen eben in den letzten Phasen des Lebens sind, dann gibt es eben auch in diesem System Einrichtungen, zum Beispiel jetzt eben diese Palliativstation, in denen dann doch noch mehr Zeit da ist und es gibt Ärztinnen und Ärzte, ja, wie Firuze Yaka, denen auch echt viel dran liegt, also zwischenmenschlich alles zu geben, und das, finde ich, ist irgendwie ein beruhigender Gedanke. Ja, und ich habe auch wieder mitgenommen, unser Körper ist einfach so ein spannender Komplex. Also, dass zum Beispiel die Totenstarre im Kiefer nach 3-4 Stunden schon komplett ausgebildet ist, die Haut aber noch 2 Tage lang weiterleben kann, fand ich schon sehr beeindruckend zu hören. Und in der nächsten Folge gehen wir dann nochmal einen Schritt weiter. Wir schauen uns nämlich an, was passiert nach unserem Tod, also auf körperlicher Ebene mit uns. Dafür geht's für mich zum Bestatter. Da durfte ich wirklich einmal komplett hinter die Kulissen gucken. Das Ganze mit Alexander Meyer, der ist 24 Jahre alt und damit wohl einer der jüngsten Bestatter. Ja, mit ihm habe ich ganz offen darüber geredet, wie teuer Sterben in Deutschland ist, warum ein Leichenwagen auch mal schnell so viel kostet wie ein Reihenhaus. Ja, und neben den ganzen Zahlen ging es natürlich auch darum, wie es sich überhaupt anfühlt, mit Verstorbenen zu arbeiten, sie zum Beispiel zu waschen.
Da hatte ich nie so, was in des Wortes, Berührungsängste. Für mich auch irgendwo eine unglaublich würdevolle Aufgabe.
Wieso entscheidet man sich als junger Mensch für diesen Beruf? Und wie ist es, jeden Tag trauernde Angehörige zu begleiten? Wenn ihr die Antworten auf all diese Fragen nicht verpassen wollt, dann folgt dem Podcast Ein bisschen Sterben jetzt und aktiviert die Glocke. Ich bin Lena Semrock und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.